Vertraulich, der Bild-Video-Podcast aus der bestvernetzten Politikredaktion Deutschlands mit dem Blick hinter die Kulissen. Immer um 17 Uhr das Thema des Tages in 15 Minuten. Heute immer größere Haushaltslöcher. Wie mutig ist der Finanzminister Lars Klingbeil? Es ist Donnerstag schon, der 18. September. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Bild-Politik-Vize-Chefin Angelika Hellemann, die sich bei uns in der Politikredaktion vor allem um das Thema SPD kümmert und uns also jetzt mit jeder Menge Hintergrundinformationen versorgen kann. Hallo Angelika.
Hallo Thomas.
Angelika, Finanzminister und SPD-Co-Chef Klingbeil hat heute seinen verspäteten Haushalt für das laufende Jahr durch den Bundestag gebracht, aber in weniger als 100 Tagen ist schon Weihnachten, also geschenkt, oder?
Das war tatsächlich die Pflichtaufgabe, das war noch das Einfachste. Jetzt kommen tatsächlich die Probleme auf Klingbeil zu. Nächste Woche bringt er schon den Haushalt für 26 ein. Das heißt, da sind wir dann wieder im normalen Haushaltsverfahren, ungefähr von der Zeit. Und da gibt es noch ein paar Löcher zu stopfen, weil der Gesundheitsministerin mal so schlappe 6 Milliarden für die Krankenkassen und die Pflegekassen fehlen im nächsten Jahr. Da gibt es entweder Beitragserhöhungen, was die Regierung eigentlich vermeiden will, oder aber dann halt einfach ein Haushaltsloch, was Klingbeil irgendwie anders zuschütten muss. Und 6 Milliarden ist schon mal so eine Summe, die kann man nicht mal einfach ebenso durch ein paar Verschiebereien ändern.
Das ist 26, aber der Blick geht ja schon bis nach 27 hinein, weil, so haben wir die Ausgabe heute auch genannt, die Haushaltslöcher immer größer werden. Wenn wir also in die nächsten 2 Jahre dann schauen, dann steht Klingbeil doch wirklich mit kurzem Hemd da.
Ja, das sind keine Löcher mehr, das sind ganze Krater. Es hat noch nie so große Fehlbeträge gegeben. Also für 27 rechnet das Finanzministerium mit 34 Milliarden und danach geht es hoch auf über 60 Milliarden. Das heißt, das sind gigantische Fehlbeträge und das trotz dieser Rekordschulden, die die Regierung einmal aufgenommen hat für Investitionen, also in Straßenbrücken und so weiter und dann eben für Verteidigung. Das heißt, ein Großteil des künftigen Verteidigungsetats wird nicht mehr aus klassischen Haushaltseinnahmen finanziert, sondern läuft außerhalb der Schuldenbremse auf Pump.
Wie geht der Klingbeil eigentlich damit um? Du stehst ja auch mit ihm in Kontakt. Es gibt auch Hintergrundgespräche, aus denen wir nicht alles ausplaudern dürfen oder so. Aber das muss ihn ja belasten. Er ist ja eigentlich kein gelernter Finanzpolitiker. Er
überhaupt nicht.
Er hat Politikwissenschaften studiert, Soziologie und Geschichte, hat auch keinen Beruf in der Wirtschaft gehabt, sondern war von Anfang an Politiker. Wie geht er damit um, wenn er weiß, dass jetzt so eine Verantwortung da auf ihm liegt und er eigentlich keinem irgendwas recht machen kann?
Naja, also selbst ein Wirtschaftsmensch, also eigentlich müssen das Haushaltsexperten sein. Gut, Finanzminister waren das ganz oft auch nicht. Manche haben sich reingefuchst. Olaf Scholz war die Ausnahme, der war wirklich, der kannte so ungefähr jede Stellschraube in jedem Haushalt. Lars Klingbeil kann
Cookies
das nicht.
Cookies war ganz kurz, nachdem Lindner raus ist aus der Ampel, war Jörg Cookies Kurzzeit-Finanzminister. Das ist jemand, der Bankmanager war vorher, der kannte sich zumindest aus.
Das stimmt, der war ja aber auch unter Scholz schon im Finanzministerium, ist dann mit ihm ins Kanzleramt gewechselt. Ja. Also der kannte auch ganz viel, für den war das relativ easy. Lars Klingbeil muss sich jetzt sehr, sehr auf die Expertise seiner Fachleute verlassen. Also die müssen ihm sagen, hier können wir dran schrauben, da können wir dran schrauben, hier können wir ein bisschen tricksen, weil natürlich in jedem Haushalt wird getrickst und die Haushaltsabteilung ist so die Abteilung im Finanzministerium, die auch ganz ungern selbst andere Beamte aus dem Finanzministerium reingucken lässt, weil das sind die Männer mit dem Herrschaftswissen oder auch, da sitzen auch ein paar Frauen und die wissen halt, wo man so kleine Extratöpfchen verstecken kann und wo man dies und jenes noch machen kann, aber das ist eigentlich fast alles ausgereizt.
Aber ist das nicht ein merkwürdiges Gefühl, wenn du der Chef bist und eigentlich aber darauf angewiesen bist, was deine Mitarbeiter dir alles sagen, weil du selber eben nicht fundiert von der Ausbildung her da im Thema bist?
Ja und nein. Also ein Minister muss vor allen Dingen erstmal politisch führen. Und Lars Klingbeil ist SPD-Chef, Lars Klingbeil ist Vizekanzler. Und er hätte, also eigentlich hatte er keine andere Wahl, als genau in dieses Amt reinzugehen. Weil das Finanzministerium ist das einzige Ministerium, was überall Vetorecht hat, was in alle anderen Ministerien reingucken kann und was richtig mitmischen kann.
Hatte Lindner es damals sich auch ausgesucht.
Genau. Und also deswegen hat das auch damals schon Olaf Scholz als Finanzminister und Vizekanzler gemacht, bevor er dann Kanzlerkandidat geworden ist. Das ist wirklich das mächtigste Haus neben dem Kanzleramt. Deswegen musste er das nehmen, damit die SPD überhaupt irgendwie mitspielen kann und nicht immer am Katzentisch sitzt, weil wenn die CDU das Kanzleramt und das Finanzministerium hätte, dann könnten sie die SPD komplett immer wieder in der Manege rumführen. Das heißt, das war wichtig. Und da Lars Klingbeil die Macht in der SPD haben will, musste er sich auch dieses Amt nehmen. Und
jetzt hat aber die SPD, das Finanzministerium und das Arbeitsministerium und Sozialministerium, beide geführt von SPD-Ministern. Beide, Lars Klingbeil und Bärbel Baas, sind Co-Vorsitzende der SPD. Da ist also jetzt auf der anderen Seite ja wahnsinnig viel Macht in den Händen zwei SPD-Politiker. Arbeitsministerium hat den größten Etat, 200 Milliarden, den weitaus größten Etat in der Bundesregierung. Fragt sich die CDU da manchmal, sagen wir, haben wir da eigentlich nicht aufgepasst? Ich meine, 13,5% Partei, SPD?
Ja, bei der Wahl hatten sie noch ein bisschen mehr. Das waren dann 16, und ein paar zerquetschter. Aber tatsächlich, da haben sich bei der Ministerverteilung danach ziemlich viele in der Union die Augen gerieben, weil die SPD viele Ministerien gekriegt hat und eben auch wichtige Ministerien. Also sie hat auch Verteidigung weiter behalten. Die Union hat dann eher darauf gesetzt, dass sie Außen in einer Hand hat, eben mit dem Auswärtigen Amt und mit dem Kanzleramt. Das hat es seit ewigen Zeiten vorher nicht gegeben, dass diese beiden Häuser in
das
einer
Außenministerium
Partei in Farbe sind.
Wirkt nicht mehr so bedeutungsvoll, weil Friedrich Merz halt die Außenpolitik im Prinzip selber gestaltet und Wadefuhl hört man auch, der war auch mal irgendwo da.
Ja, aber er hat halt auch einen Außenminister, der eigentlich nicht mehr rumstört oder dem er auch sagen kann, Johann oder Joe, reicht jetzt oder wir biegen links rum, wir biegen rechts rum und der muss es dann machen. So, und das ist, das war Merz sehr wichtig. Ich glaube, den eigentlichen Fehler hat die Union begangen, indem sie sich das Gesundheitsministerium hat andrehen lassen, weil da sind die größten Baustellen, da sind neben den Haushaltslöchern, sind da nochmal richtig die Milliarden.
War immer auch ein undankbarer Job, hat noch nie einer reüssieren können im Gesundheitsministerium. So, aber Finanzministerium und Arbeitsministerium sind ja auch die entscheidenden Ministerien, wenn es jetzt um die Zukunft geht, wenn es um Zumutungen auch geht, um Kürzungen, Stichwort Bürgergeld, Sozialleistungen, aber auch Subventionen, andere Dinge. Da könnten ja theoretisch die beiden Genossen, die das leiten, sozusagen auf dem kurzen Weg, Dienstweg sagen, komm, wir einigen uns da jetzt drauf, denn wir haben eine sehr, sehr große Verantwortung in diesen beiden Ministerien für die Zukunft Deutschlands.
Ja, ich glaube auch, dass es bei der Bürgergeldreform wird es eine Einigung geben, auch mit der Union. Da sind Lars Klingbeil und Bärbel Baas, also Lars Klingbeil kommt vom rechten Parteiflügel, den Seeheimern, und Bärbel Baas vom linken Parteiflügel. Trotzdem ist Bärbel Baas anders gestrickt als zum Beispiel die alte SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Die hatte bei Sanktionen und so weiter viel mehr Manschetten. Das hat Bärbel Baas nicht. Bärbel Baas hat auch sehr schnell und sehr früh, sie kommt aus Duisburg, hat da immer ihren Wahlkreis gewonnen, die Probleme angesprochen mit Armutsmigration aus der EU, also dann sind da in diesen Schrottwohnhäusern, also das sind diese weißer Riese und so riesige Wohnblocks, wo dann irgendwie 20 Leute in einer Wohnung hausen. Es gibt Müllprobleme und es gibt wirklich viele soziale Verwerfungen. Die Leute, die dort sind, werden sogar selber abgezockt von mafiösen Strukturen. Das hat sie offen angesprochen. Da gibt es offenbar auch eine Bereitschaft. Ich glaube, die größte Schwierigkeit ist, dass die Union immer Erwartungen geweckt hat, dass man mit harten Sanktionen wahnsinnig viel Milliarden sparen kann beim Bürgergeld. Also die kamen von 30 Milliarden im Wahlkampf, dann waren sie bei 10 Milliarden.
Und zuletzt jetzt sind sie bei 5 Milliarden angesprochen.
Ja, und auch von den 5 ist man wahrscheinlich sehr weit entfernt. Das heißt, beim Bürgergeld werden die sich wahrscheinlich einigen müssen. Viel schwieriger wird das, was danach kommt, weil dann, um die Haushaltslöcher zu stopfen, es nochmal sehr viel größere Einschnitte geben muss. Bei Gesundheit, bei Pflege, bei Subventionen. Das heißt, dann werden eben nicht nur Bürgergeldempfänger betroffen sein, sondern dann wird das tief rein in die Mittelschicht gehen. Das es wieder heißt, mehr Eigenverantwortung, weniger Leistung, etwas deckeln.
Und dann ist aber die Frage, wie mutig ist Lars Klingbeil? Die haben wir ja eingangs gestellt, um das zu machen. Also so wie du es andeutet, liegt es weniger an ihm. Und selbst Bärbel Baas würde womöglich noch bis zu einem gewissen Grad mitziehen. Wer bremst denn dann in der SPD? Wer bremst die beiden Vorsitzenden?
Naja, also sie müssen erstmal so den Juso-Flügel mitnehmen. Also die immer noch finden, dass Sanktionen bei Bürgergeld oder das heißt ja demnächst Grundsicherung, dass das irgendwie des Teufels ist und dass das alles nur Qual ist und schlimm ist. So, das, glaube ich, kriegen sie hin, aber dann wird es sehr schwer, weil ein bestimmtes Klientel, zum Beispiel eine Reform, die die Rente kürzt, die wird es mit der SPD nicht geben, Klammer auf, die Union wird es auch nicht durchhalten, weil der große Block an Wählern, der immer noch SPD und Union wählt, das sind die Senioren. Ja. Und das hält keine der beiden Parteien aus.
Keine beiden der beiden Parteien. So, wir müssen aber über Zumutungen sprechen. Eine davon ist die geplante Erhöhung des Deutschland-Tickets um 5 Euro, von 58 auf 63 Euro im Koalitionsvertrag. Ausdrücklich festgeschrieben, dass das nicht vor 2029, glaube ich, passieren sollte. Das wäre das nächste gebrochene Versprechen.
Ja, und da kommen wir wieder rein, dass sich die Regierung mal fragen muss, warum die Stimmung da draußen so schlecht ist. Vielleicht hat das auch einfach was mit gebrochenen Versprechen zu tun. Sie haben es bei der Stromsteuer schon geschafft. Sie haben alle miteinander, Merz, Klingbeil, alle standen sie da und haben versprochen, wir senken die Stromsteuer für alle. Sie stand im Koalitionsvertrag. Sie haben es bei Treffen nochmal bekundet. Sie haben damit angegeben. Alle haben das erwartet. Und dann haben sie in die Kasse geguckt und haben gemerkt, hups, ist ja doch nicht so viel Geld da, und haben sich dann darauf geeinigt, es eben nur für Teile, also für einen bestimmten Teil der Wirtschaft, auch nicht für alle, zu senken. Und die Verbraucher sind außen vor. Und jetzt passiert das beim Deutschland-Ticket höchstwahrscheinlich, und dann wird's halt richtig schwierig. Also entweder greift Lars Klingbeil nochmal irgendwie in die Haushaltskasse und erhöht den Bundesanteil am Deutschland-Ticket, oder aber es wird für die Verbraucher teurer, oder es wird sogar ganz abgeschafft. Und damit widerspricht er, also die SPD versucht gerade, sich so aufzustellen, dass sie die Partei für die Arbeitnehmer sind. Also für die, die 2.000, 3.000, 4.000 Euro verdienen, die früh aufstehen, die sozusagen die Regeln einhalten, und denen wollen sie das Leben leichter machen. Aber genau die belasten sie, weil die merken Inflation beim Einkauf am meisten. Die merken auch, wenn das Deutschland-Ticket teurer wird. Und die fragen sich dann schon, hattet ihr uns nicht was anderes versprochen? Und zurück bleibt Frust.
Ja, ganz kurz noch zum Schluss. Auf der anderen Seite wird Geld ausgegeben. 30 Millionen sollen an die palästinensische Autonomiebehörde fließen oder sollten fließen, wollten Klingbeil und Merz eigentlich. Aber dann wurde dazwischen gegrätscht.
Ja, das ist entstanden eine Reise von Rehm Alabali Radovan, das ist unsere Entwicklungsministerin, die war in den palästinensischen Gebieten, und dann nach der Reise entstand die Idee, dass man dieser PLO-Behörde, die in der Westbank ist, dass man der doch nochmal Geld geben soll. Und dann hat aber die CSU eingegrätscht, weil die sagt, das ist überhaupt nicht zu machen, und jetzt schwelt so ein bisschen der Streit. Also das Parlament hat es blockiert und die Regierung will es aber noch weiter durchsetzen, und der Ausgang ist tatsächlich offen.
Ja, sicherlich auf jeden Fall keine unumstrittene Ausgabe. Die palästinensische Autonomiebehörde, bekannt für Korruption, da weiß man nie, wo das Geld hinfließt. Mahmoud Abbas, der Präsident, der dort ist auch 2006 gewählt worden, hat sich seitdem nie wieder wählen lassen.
Judenhassbücher im Unterricht, die dort verwendet werden.
Finanziert teilweise mit deutschen Mitteln, also nicht unumstritten. Vertraulich war das mit Angelika Hellemann. Ganz herzlichen Dank. Bis morgen.